Kusmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was sonst? Hand, Fuß, Mund. Hallo, lieber Florian.
Hallo, Nibras.
Ich freue mich, dass wir heute wieder zueinander gefunden haben, um über Kinder- und Jugendmedizin zu sprechen. Wir beide sind ja auch Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin. Falls ihr heute das erste Mal hier zuhört, wisst ihr, mit wem ihr es zu tun habt. So geht's schon seit 2020 hier regelmäßig kindermedizinisch zur Sache bei uns im Podcast. Und heute reden wir über GÖR. Nicht das GÖR, sondern der GÖR. Und um das so ein bisschen verständlicher für euch zu machen, es soll heute rund um das Thema Reflux, Spucken. Manchmal wird aus Spucken ja auch mal Erbrechen. Wann ist es normal? Ist es irgendwie krankhaft? Ist es nur das Speikind, das ein Gedeihkind ist, um diese Floskel mal hier rauszuhauen? Oder ist es vielleicht auch sogar krankhaft? Das ist gar nicht so einfach zusammenzufassen, vor allem bei ganz kleinen Kindern, die ja auch ihre Beschwerden nicht so gut äußern können. Deswegen, um in dieses Themenfeld ein bisschen Struktur reinzubringen, versuchen wir das heute mal so ein bisschen zu sortieren und für euch aufzuarbeiten. Wenn es um das Thema geht, ist das natürlich nichts, was auf irgendein Alter beschränkt ist. Jeder Mensch kann theoretisch Reflux haben, also um das erstmal zu definieren und bei so Begriffe zu klären, was ist Reflux oder gastroösophagealer Reflux, ne? Also dafür steht hier die Abkürzung GÖR, G-Ö-R. Das ist einfach der Rückfluss von Mageninhalt in die Speiseröhre, einfach mal so platt gesagt, ohne jetzt Wertung. Das Ganze findet bei uns allen jeden Tag statt. Das ist also kein Phänomen, was nur manche Menschen betrifft. Bei jedem Menschen rutscht mal ein bisschen was hoch. Das kennt, glaube ich, auch jeder, das Gefühl, wenn man es merkt. Manchmal merkt man es auch gar nicht. Also das reine Zurückrutschen von Mageninhalten in die Speiseröhre, so ein Reflux, hat erstmal keinen Krankheitswert. Es kann manchmal auch unangenehm sein. Man kennt das vielleicht auch von zu viel gegessen. Kann ja mal sein, so ich denke da mal typischerweise so an den exzessiven Silvester-Raclette-Abend, wo man dann doch noch 4 Pfännchen zu viel gegessen hat. Es kann aber auch mal sein, wenn man irgendwie zu viel Wein am Abend hatte, dass man das dann am nächsten Tag spürt. Das ist natürlich eher ein Phänomen, das uns Erwachsene betrifft. In anderen Situationen kann es auch mal, wenn man zu saure Sachen gegessen hat oder zu scharf. Also jeder Mensch ist da ja auch so ein bisschen anders, was bei ihm vielleicht auch Reflux ein bisschen verursachen kann. Aber nochmal zurück zu den Kindern und Jugendlichen, ist es nichts, was auf ein Alter beschränkt ist. Kann theoretisch bei jedem Kind auftreten, auch bei Jugendlichen. Aber am häufigsten sprechen wir von Reflux einfach im Säuglingsalter. Da ist es typisch und führt zu dem, was ich eben schon sagte, dieses typische Phänomen, das Kind spuckt, dieses Spucken.
Ja, grundsätzlich muss ja beim Reflux gar nicht so weit kommen. Du hast es ja schon gesagt, der Reflux selbst ist ja nur, wenn etwas aus dem Magen wieder rauskommt, nach oben hin in die Speiseröhre. Das an sich ist schon mal ein Reflux. Und das passiert ja alles im Brustkorb drinnen. Das merkt man meistens gar nicht. Dieses Brennen, das man vielleicht verspürt, wenn man so etwas über längere Zeit hat, auch im Erwachsenenalter, das liegt ja meistens daran, dass diese Magensäure, die da auch immer wieder hochgedrückt wird und in die Speiseröhre geht, dann zu so einer chronischen Entzündung führt. Und das brennt dann und das spürt man dann. Aber so einen einzelnen Reflux, der einfach mal passiert, das ist jetzt nichts, was man großartig spürt. Das Ganze kann aber schon, je nach Füllung des Magens, zum Beispiel an Silvester, wie du es gesagt hast, noch mal höher steigen. Dass es nicht nur diese paar Zentimeter aus dem Magen in die Speiseröhre hochgeht, sondern vielleicht sogar die ganze Speiseröhre wieder hochgedrückt wird bis in den Rachen und man es dann sogar im Mund schmeckt und sich denkt, oh, da ist jetzt wieder was hochgekommen. Gar nicht, dass man erbricht dabei, sondern man merkt einfach, da ist jetzt so ein bisschen Magensäure oder vielleicht sogar anderer Inhalt wieder hochgekommen. Das nennt man Regurgitation. Und das ist sozusagen die Vorstufe oder das Zwischending zwischen Reflux und Erbrechen. Also man erbricht noch nichts ganz raus, aber es ist schon was hochgekommen, hochgewürgt worden und man regurgitiert das dann. Und das ist, wie du gesagt hast, eigentlich dieser Reflux ist was ganz Physiologisches. Physiologisch heißt, dass es nicht krankhaft ist, das passiert jedem und das ist meistens auch, hat das einen mechanischen Grund. Der Magen, der hat ja einen Eingang und einen Ausgang und am besten geht das, was oben reingeht, dann mit der Zeit nach der Verdauung oder mit der Verdauung dann in den Dünndarm rein. Und wenn das Ganze aber so vollgefüllt ist, wenn der Magen gerade am Anfang, denn der erste Anteil da so vollgefüllt wird, dass sich das Ganze aufdehnt, vielleicht weil viel Luft dabei ist, vielleicht weil viel Flüssigkeit dabei ist. Kohlensäure zum Beispiel ist ja auch etwas, was einem so richtig den Magen nochmal aufbläht. Und wenn das so gebläht ist und sich vorwölbt, dann kommt es mechanisch dazu, dass diese Enge zwischen Speiseröhre und Magen, wo eigentlich nichts mehr in die falsche Richtung gehen sollte, wieder so ein bisschen aufgedehnt wird und dann kann es dazu kommen, dass Luft entweicht, dann muss man rülpsen. Das ist auch eine Art von Reflux, nur halt nichts Flüssiges oder Festes, sondern eben nur Luft. Oder es kommt dann eben zu festen Bestandteilen, die da dann auch hochgedrückt werden und dann ja, haben wir den Salat.
Ja, ich glaube, es gibt auch sogar ganz physiologisch, dass sich der Schließmuskel oben auch mal zwischendurch öffnet, eben um die Luft oder Gase auch mal abzulassen. Und je nachdem eben, wie viel zum Beispiel im Magen drin ist, kann dann eben physiologischerweise was hochrutschen, wie du richtig gesagt hast. Und ja, wenn es ganz nach oben rutscht, eben diese Regurgitation machen. Und dann, glaube ich, kann man auch nochmal unterscheiden. Du hast jetzt Erbrechen gesagt. Erbrechen ist ja schon eher so dieses sehr aktive rausschleudern, also die Muskeln spannen sich an, es entsteht ein Reflex, es entsteht so eine ganze Kaskade, die dazu führt, dass man sich entleert und dagegen dieses Spucken bei Säuglingen, das ist ja häufig so ein bisschen diese Regurgitation, die dann rausläuft vorne einfach. Also genau. Das kommt ja nicht rausgeschossen. Man hört oft in der Regel ja auch, hört man es nicht, dass das Kind gespuckt hat, wohingegen, wenn jemand erbricht, hört man das ja immer, weil dann ja wirklich auch dieses Würgen noch dazu kommt und dann eben diese Reflexe entstehen. Und aber theoretisch, also Reflux kann zu dieser Regurgitation führen und das kann theoretisch auch zu beiden führen, zu Erbrechen oder Spucken. Und ich denke mal, so, je jünger das Kind ist, desto eher spuckt es nur. Je älter das Kind ist oder vielleicht auch jugendliche Erwachsener, führt das vielleicht dann doch auch über Reflexe zum Erbrechen. Und wenn wir jetzt nochmal zum Spucken so ein bisschen zurückkehren im Säuglingsalter, weil das eben das Alter ist, wo viele sich für das Thema auch ganz besonders interessieren, muss man sagen, bis zu 50% aller Säuglinge spucken im Schnitt einmal pro Tag in den ersten 3 Lebensmonaten. Also das ist wirklich viel. Das ist so eine Statistik, die ziemlich klar macht, das ist einfach ganz normal, Standard, dass sowas passiert. Bei manchen, wenn das der Durchschnitt ist, ist auch sicherlich bei manchen etwas mehr als das auch der Standard. Und darf am Anfang immer erstmal so ein bisschen abgetan werden, beobachtet werden, gerade wenn es die ersten Male auftritt oder wenn es nicht so viel auftritt. Also dieser Satz, Speikinder sind Gedeihkinder, wieso sagt man das überhaupt? Das wird natürlich häufig so als Beruhigung benutzt, um zu sagen, naja, also das heißt nicht, dass dein Kind krank ist. Das ist das Wahre an dieser Sache, dass man jetzt sagt, alle Kinder, die viel speien und spucken, gedeihen gut. Nein, das kann man nicht sagen. Deswegen ist auch diese Aussage aus meiner Sicht falsch. Aber so dieser beruhigende Ton, der da mitschwingt, der ist, finde ich, schon erstmal in Ordnung, weil, so wie wir da auch gleich zu kommen werden, ist dieses Spucken eben ziemlich normal und in den wenigsten Fällen steckt da dann mehr dahinter. Aber die muss man dann eben erkennen und dann weiter schauen.
Genau, das ist eine wichtige Unterscheidung. Wir haben jetzt die ganze Zeit gesprochen vom gastroösophagealen Reflux, also vom Magen in die Speiseröhre und dann der Reflux. Das Ganze muss eben unterschieden werden von der gastroösophagealen Refluxkrankheit. Das klingt ganz ähnlich, sind die gleichen Wörter, nur am Schluss steckt eben das Schlüsselwort noch drin, nämlich Krankheit. Und das bedeutet nichts anderes, als dass man einen derartigen Reflux hat, der aber dann auch Symptome und Krankheitszeichen mit sich bringt. Das heißt, das ist nicht einfach nur bei einem Säugling jetzt, der trinkt seine Milchmahlzeit und einmal am Tag läuft dann die Suppe nochmal raus und man nimmt das Spucktuch, wischt es weg und alles ist wieder in Ordnung, sondern man hat wirklich dabei auch Symptome, die ganz unterschiedlich sein können. Die sind abhängig davon, was hat der Reflux überhaupt für eine Ursache, warum kommt es zum Reflux, wie alt ist der Patient und wie ist die Gesamtkonstellation. Also da gibt es eine Reihe von Symptomen und Warnzeichen, die einen so ein bisschen genauer gucken lassen sollten und das nicht, so wie du es gerade gesagt hast, nicht einfach abtun oder abgetan werden soll, sondern wo man genauer nachschauen muss, weil es eben für den Patienten ganz grundlegende und auch schwerwiegende Folgen haben kann.
Hm. Genau. Du gehst jetzt schon so auf die Zeichen ein, die sowas verdeutlichen. Fangen wir mal mit dem Leichten an. Wenn jetzt ein Kind älter wäre, kann es das ja vielleicht auch ganz gut schon mal beschreiben, dass es da ein brennendes Gefühl hat, dieses typische Sodbrennen, was wir Erwachsenen, viele von uns auch ja in gewissermaßen mal mehr oder weniger schon mal kennengelernt haben und nachvollziehen können. Manchmal sprechen die Kinder aber auch dann von Schmerzen im Bereich der Brust, also dass sie einfach sagen, aua, das tut da weh. Das ist eben nicht ein Herzinfarkt, wenn sie dahin zeigen, sondern eher in der Regel der Schmerz hinter dem Herzen. Hinter dem Herzen liegt quasi die Speiseröhre. Das ist von außen fürs Kind natürlich nicht nachvollziehbar, ob das vorne oder hinten im Brustkorb ist. Aber es kann gut sein, dass es eben auf das Brustbein zeigt. Genau. Und bei jüngeren Kindern oder je jünger sie sind, desto schwieriger wird es. Also man muss sagen, die Symptome, die auftreten, sind sehr unspezifisch. Also was ich gleich so nenne an Symptomen, die können auch durch ganz viele andere Sachen ausgelöst werden und sind meist auch aufgrund anderer Dinge, aber sie können eben auch durch Reflux bedingt sein. Wenn wir gerade von den Säuglingen sprechen, dann sind dann so typische Zeichen Unruhe, Nahrungsverweigerung, dass das Kind nicht mehr trinken mag, Überstrecken beim Füttern, also wenn es jetzt zum Beispiel plötzlich dann so einen Schmerz verspürt, dass es dann anfängt, sich rauszuwinden, zu überstrecken, vielleicht auch zu weinen, und über längere Zeit natürlich auch die mangelnde Gewichtszunahme, wenn es dann eben viel spuckt, viel wieder rauskommt, aber auch die Nahrung zum Beispiel verweigert und die Nahrung nicht gut annimmt, also auch so eine gewisse Gedeihstörung, das können die Anzeichen sein. Wie gesagt, diese Anzeichen können auch bei vielen anderen Dingen auftreten, aber bei einem Kind, was immer so genau dann im Rahmen der Fütterung diese Symptome zeigt, sonst nicht, das wirklich häufig eben spuckt oder erbricht, da muss man in der Kombination schon auch dann eben an den Reflux als Ursache des Ganzen denken und das Ganze weiter ärztlich in Augenschein nehmen lassen.
Ja, und ein wichtiges Organ, das auch mitbeteiligt sein kann und was schlecht ist, wenn es mitbeteiligt ist, ist die Lunge. Wir haben ja im Rachen, trennen sich ja sozusagen die Wege von der Speiseröhre und der Luftröhre. Eigentlich gibt es da den Kehldeckel, der Deckel ist drauf, dann kann ich das, was ich gegessen habe und getrunken habe, schlucken und in die Speiseröhre transportieren. Wenn ich währenddessen atmen will, dann geht der Kehldeckel wieder hoch und ich kann ohne Probleme atmen. Jetzt ist, wenn es im Falle eines Refluxes, kann es eben sein, dass immer wieder chronisch, vielleicht auch während des Schlafens, im Liegen, da etwas Flüssigkeit hochläuft, auch im Bereich des Kehlkopfes, im Bereich des Kehldeckels, der dann nicht komplett verschlossen ist, weil man ja ständig atmen muss und das kein aktiver Schluckakt ist, wo der Kehldeckel verschlossen ist, sondern der ist offen fürs Atmen. Und dann kann es dazu kommen, dass diese Flüssigkeit immer nur so ein bisschen und immer nur ganz wenig in die Luftröhre gelangt. Und was man nicht haben möchte in der Luftröhre, ist Flüssigkeit, also vor allem von außen nicht. Das schafft ein Klima und ein Milieu der ständigen Reizung. Das ist etwas, wo man in den Atemwegen einfach so auch eine Entzündungsreaktion hervorrufen kann. Es kann sein, dass im Bereich der großen Atemwege, also der Luftröhre, es zu Entzündungen kommt. Es kann durch diese Reizungen im Bereich der Stimmbänder und des Kehlkopfes kann es zu Husten kommen, so einem, aber nicht so ein schwerer Raucherhusten, sondern eher so ein Hüsteln, so ein dauerhaftes, immer wiederkehrendes, leichtes Hüsteln eben, weil es immer so einen ständigen Reiz gibt. Und das sind auch Zeichen dafür oder können Zeichen sein, dass es hier einen Reflux gibt oder Heiserkeit zum Beispiel. Auch das ist ein Hinweis dafür, dass immer wieder ein bisschen von dieser Magenflüssigkeit dorthin kommt, wo es gar nicht hin soll, nämlich in die Lunge.
Ich glaube, beim Husten kann das schon auch nur dadurch bedingt sein, dass so der Kehlkopf gereizt wird oder der Rachen. Also muss nicht immer die Säure sein, die wirklich in die Luftröhre reingelangt ist. Da reichen auch Reizungen im oberen Bereich der Atemwege im Rachen, dass dann so eben so ein Hustenreiz ausgelöst wird. Das kennt man ja auch, wenn man einen oberen Luftwegsinfekt hat, dass es hinten so im Hals kitzelt. Mhm. Aber trotzdem ist das ja auch ein Anzeichen, dass da immer wieder nach oben was hingelangt. Jetzt die Frage, wie geht's weiter, wenn man jetzt zum Beispiel zum Arzt oder Ärztin geht, ist wirklich immer das Erste, natürlich nach einer gründlichen körperlichen Untersuchung und im Abfragen der Symptome, dass wahrscheinlich erstmal beruhigend gesprochen wird. Und das ist ganz wichtig, weil, wie gesagt, Reflux, selbst wenn er auch etwas an Beschwerden verursacht beim Kind, also was ich eben beschrieben habe, dass es vielleicht unruhig ist, dass es sich mal ein bisschen herauswindet, überstreckt. All das bedeutet erstmal nicht, dass das Kind irgendwie eine ganz schlimme Grundsymptomatik hat. Es wird immer dann geschaut, wie ist das Kind gediehen. Wenn entsprechend der Perzentilen das Kind weiter wächst und gut gedeiht, dann ist ein beruhigendes Sprechen über das Thema völlig normal und völlig richtig. Das Zauberwort ist selbstlimitierender Verlauf. Also das bedeutet, ohne Auswirkungen von außen, von ganz allein, wird in aller Regel dieses Problem mit der Zeit verschwinden. Man kann überlegen, ob man dem Kind noch so ein bisschen was Gutes tut, da kommen wir jetzt gleich zu, aber es ist jetzt nicht notwendig, ganz besonders invasive weitere Untersuchungen durchzuführen, wenn die körperliche Untersuchung sonst unauffällig war und das Gedeihen gut aufgezeichnet ist, dann kann man das machen. Sollte da, wie gesagt, der Leidensdruck schon etwas vorhanden sein, selbst wenn das Kind gut gedeiht, also wenn man das Gefühl hat, es ist doch sehr oft unruhig, das ist mit dem Füttern, das klappt nicht so gut, kann man da nicht doch irgendwas tun, dann gibt es so ein paar Maßnahmen, die wenig aufwendig sind, die man ausprobieren kann. Der erste Schritt, den man dann machen würde, wäre zum Beispiel zu empfehlen, kleinere Mahlzeiten zu versuchen einzuhalten. Also der Klassiker ist, kommt ein Kind in die Praxis und hat 5 bis 6 Mal am Tag eine Flasche von 200 Millilitern und darunter immer wieder auch Zeichen von Reflux. Dann würde man sagen, naja, versuchen statt 200 Milliliter eine kleinere Menge zu nehmen, dann aber vielleicht eine Mahlzeit mehr einbauen am Tag, dass sich das ein bisschen besser verteilt, um eben eine Überfütterung zu vermeiden. Wir wissen auch, dass Kinder, die zum Beispiel per Flasche ernährt werden, häufiger auch Reflux haben als Kinder, die gestillt werden, weil das einfach dann die Menge in der Flasche vielleicht dann doch ein Ticken zu viel ist, als in den kleinen Magen hineinpasst. Sodass gerade wenn es ums Thema Stillen geht und das mal so ein bisschen mehr und mal weniger gut klappt, auch Sinn machen kann, das zunehmend auch zu fördern. Und eine weitere typische Maßnahme, die man ergreifen kann, die vielleicht bei euch auch schon mal ergriffen worden ist mit eurem Kind, ist es, die Nahrung anzudicken. Das ist typischerweise eher möglich, wenn das Kind Formulanahrung bekommt. Da gibt es sowohl Antirefluxnahrung als auch verschiedene Andickungsmittel, die wir jetzt hier nicht genauer erläutern werden, die am sichersten mit der eigenen Kinderarztpraxis abzusprechen sind, die man aber nutzen kann und im richtigen Verhältnis die Nahrung ein bisschen andickt und damit eben dafür sorgen kann, dass sie eben schwerer wieder zurücklaufen kann in die Speiseröhre. Und bei vielen Kindern hilft das auch richtig gut, muss man sagen.
Ja, das ist ein ganz probates Mittel und ein einfacher Weg eigentlich. Da muss man vielleicht hinzufügen, und du hast es kurz erwähnt oder angeschnitten, es gibt diese Spezialandickungsnahrungen oder diese Zusätze, womit die Nahrung dann dicker wird. Man braucht jetzt nicht die gewohnte Prä- oder Einsernahrung dann so mit so wenig Wasser anmischen, dass da so ein Sterz oder ein Brei rauskommt. Das könnte dann wieder was das Flüssigkeits, Gleichgewicht angeht, wieder zu einer problematischen Nahrung werden. Insofern lieber das, was erhältlich ist und was getestet ist und wo man gut Bescheid weiß, dass das trotzdem für eine Säuglingsnahrung genommen werden kann, nehmen, als jetzt da selbst wieder den Kochlöffel zu schwingen und das selbstständig anzudicken. Das ist der erste Schritt. Das funktioniert meistens oder in ganz vielen Fällen. Das ist eine sehr gute Möglichkeit. Wenn das kein.
Vielleicht noch ein Hinweis zum Andicken, der war mir noch wichtig. Sollte man nicht machen bei Frühgeborenen. Da gibt es den Rat, das nicht zu tun, weil man weiß, dass Frühgeborene eben mit so einer angedickten Nahrung nicht zurechtkommen und dass das Risiko für teilweise auch gefährliche Darmentzündungen erhöhen kann. Also gilt dieser Hinweis nur für reifgeborene Kinder.
Genau. Sollte das keinen günstigen Effekt bringen, sollte das keine Besserung mit sich bringen, dann wird als nächster Schritt eigentlich schon die Elimination von Kuhmilchprotein empfohlen. Das heißt, ich lasse mein Kind über 2 bis 4 Wochen möglichst vollständig kein Kuhmilchprotein zu sich nehmen. Das heißt, ich muss die Nahrung umstellen. Wenn das Kind gestillt wird, sollte die Mutter, die stillende Mutter, Kuhmilchprotein vermeiden und aus ihrer Diät oder aus ihrem Essen verbannen über diesen Zeitraum. Wenn das Kind mit Säuglingsnahrung gefüttert wird, dann sollte umgestiegen werden auf eben ein Produkt ohne Kuhmilchprotein. Wenn das nichts hilft, dann muss man so eine kleine Eskalationstreppe nehmen und dann noch Nahrung nehmen, die noch weniger Kuhmilchprotein enthält oder das noch besser aufgespalten ist oder am Ende gar nichts mehr enthält. Und das werden aber dann wirklich schon Spezialnahrungen. Die wollen wir jetzt auch nicht im Einzelnen aufzählen, aber da geht es dann schon an die medizinische Ernährung. Das kann notwendig sein, dass man das versucht. Das heißt noch nicht, dass das Kind bis ans Lebensende dann nur noch diese Nahrung, die zugegebenermaßen jetzt nicht gerade das Leckerste ist, was so der Markt hergibt, aber vielen Kindern ist das auch egal. Ich meine auch Säuglingsnahrung, eine Prä oder so, schmeckt auch eigentlich scheußlich und den Kindern schmeckt es wunderbar. Also man darf da nicht zu viel den Erwachsenengeschmack mit reinbringen. Aber wie gesagt, das kann notwendig sein in den unterschiedlichen Stufen, muss natürlich vom Kinderarzt, von der Kinderärztin begleitet sein und gemonitort und empfohlen werden. Aber das wäre so der nächste Eskalationsschritt.
Ja, vielleicht nur, um das noch zu erklären. Das ist natürlich, weil wir dann den Verdacht haben, dass die Symptomatik eben durch diese Allergie darauf ausgelöst ist. Wir haben ja, glaube ich, auch zur Allergie schon mal eine Folge gemacht und auch erzählt, dass es schon auch noch andere Symptome gibt, dass das manchmal auch am Hautausschlag zum Beispiel erkennbar ist, durch Ekzeme, dass es manchmal auch am Stuhlgang auffallen kann, bis hin zu auch blutigem Stuhlgang. Aber durchaus gibt es auch Fälle, wo wirklich der Reflux und das Spucken oder Erbrechen die einzige Symptomatik sein kann von der Kuhmilchproteinallergie. Und deswegen macht es Sinn, das zu erwägen und dann auch, gerade wenn vielleicht doch ein paar Begleitsymptome dabei sind, die in die Richtung gehen, das auch definitiv auszuprobieren. Wenn das alles nichts geholfen hat, dann sagen internationale Guidelines, dass man schon so langsam daran denken sollte, gerade dann, wenn eben aber auch das Thema Gedeihstörung zum Beispiel mit im Raum steht, dass man eine Überweisung braucht zum Fachmann oder zur Fachfrau, nämlich zum Gastroenterologen oder zur Gastroenterologin. Das sind dann die Kinderärzte mit Spezialisierung auf das Magen-Darm-System, die sich dann noch vermehrt weiter diagnostisch austoben können. Der nächste Schritt ist dann schon so eine Mischung aus Diagnostik und Therapie, denn man kann mal einen Therapieversuch machen mit einem Medikament, das die Säure im Magen reduziert, sogenannte Protonenpumpeninhibitoren. Vielleicht kennen die einen oder anderen von euch die auch aus dem eigenen Gebrauch. Da gibt es so Präparate, Klassiker sind Omeprazol, Pantoprazol, die als Tablette im Erwachsenenalter in der Regel genommen werden, um Magensäure zu reduzieren. Solche Protonenpumpeninhibitoren, die können eben dann dafür sorgen, dass die Säure in dem Mageninhalt sinkt, sodass das Kind beim Reflux das als nicht mehr so unangenehm empfindet. Vielleicht dadurch das, was wir eben beschrieben haben, was physiologischerweise passiert, besser toleriert, dass da ein bisschen was hochläuft. Dazu muss man aber sagen, einschränkend, dass diese Protonenpumpeninhibitoren nicht im Säuglingsalter sinnvoll sind. Also wenn wir jetzt gerade noch gedanklich beim Baby sind, was viel spuckt und darunter Probleme hat, dann würde man eben diesen Schritt mit den Protonenpumpeninhibitoren in der Regel nicht ergreifen. Bei älteren Kindern besteht diese Möglichkeit aber auch. Und hier kann man dann Diagnose adjuvantibus sagen, wenn das dann geholfen hat, dann kann man auch sagen, jo, das war ein Reflux, damit ist das quasi klar, ohne dass wir jetzt tiefgreifendere Untersuchungen machen müssen. Es hat sich darunter deutlich gebessert, also ist jetzt diese Situation geklärt. Probatorische Therapie bedeutet 2 bis 4, 4 bis 8 Wochen, spätestens aber nach 8 Wochen, wenn man merkt, es hat nichts gebracht, würde man damit aber auch wieder aufhören.
Eine Situation, wo man doch beim Säugling so ein Medikament auch gibt, ist, wenn man wirklich nachgewiesenermaßen eine Entzündung der Speiseröhre durch einen Reflux diagnostiziert hat. Also das zieht aber oder hat schon ganz viel Diagnostik vorneweg mit sich gebracht. Da wissen die Kinderärzte dann wirklich und die Kinderärztinnen wirklich, okay, es gibt eine Entzündung der Speiseröhre, da hat es dann auch schon eine dementsprechende Magenspiegelung etc. gegeben. Dann kann man das auch beim Säugling machen, aber nicht jetzt, wenn man zu Hause noch seinen Magenschutz rumliegen hat und das kleine Kind spuckt gerade, dann sich denken, ja okay, dann kann ich dem ja auch sowas geben. Das ist natürlich, wie du gesagt hast, nicht gut.
Genau, das ist ja genau wichtige Hinweis, dass es eben diese Ausnahme gibt. Es ist auch so, dass das gar nicht zugelassen ist für Säuglinge. Das heißt, das ist dann ein Off-Label-Use, den man dann gut begründen muss. Deswegen eben auch der wichtige Hinweis, dass sowas dann auch durch einen Fachmann oder Fachfrau entschieden werden muss, nach gutem Abwägen. Man darf auch nicht vergessen, dass die Säure ja auch einen gewissen schützenden Effekt hat, gerade vor Infektionen. Es ist ja nicht alles lupenrein, was wir essen, sodass da auch mal Infektionen, zum Beispiel eine Pilzinfektion im Bereich der Speiseröhre begünstigt werden kann, wenn die Säure gar nicht mehr vorhanden ist und zu stark reduziert ist. Also zumindest das, was ich eben meinte, probatorisch behandeln, einfach um auszuprobieren, ob es hilft, das wäre dann für Säuglinge nicht sinnvoll. Da käme es erst später nach weiteren Untersuchungen, zu denen wir jetzt aber kommen. Und welche das sind, da hast du jetzt gerade schon eine angedeutet, das ist nämlich die Magenspiegelung. Die Magenspiegelung kennen vielleicht auch die ein oder anderen von euch von sich selbst. Untersuchungstechnik oder Methode ist einleuchtend. Man geht mit einer Kamera in den Speiseröhren- und Magenbereich und schaut sich dort das Ganze an, verschließt sich da alles richtig, kann sich die Schleimhaut anschauen, kann auch kleine Pröbchen entnehmen von der Schleimhaut, die dann auch noch mikroskopisch untersucht werden kann, denn nicht alle Entzündungen sind immer mit dem bloßen Auge sichtbar. Manchmal muss man da auch unter dem Mikroskop nochmal genauer gucken, kann das sich im Magen auch nochmal genauer anschauen, kann auch etwaige anatomische Schwachstellen erkennen. Manchmal gibt es sogenannte Hernien im Bereich des Zwerchfells, die einen Reflux begünstigen können, die dann dadurch auffallen können. Und man kann natürlich auch andere Ursachen ausschließen. Also es gibt ja auch Differentialdiagnosen, wie zum Beispiel eine chronisch entzündliche Magen-Darm-Erkrankung, wie ein Morbus Crohn. Den kann man dann auch sich mit so einer Magenspiegelung angucken. Also in vielerlei Hinsicht dann nochmal eine sehr gute, aufklärende Behandlung und gerade eine aufklärende Untersuchung, die einem einfach wirklich einen klaren Eindruck verschafft. Und dann kann es eben Sinn machen, wenn man sieht, da sind Schäden, dann führt man eben relativ schnell dann diese säurehemmende Therapie als ersten Schritt durch, wie du eben schon gesagt hast.
Ja, und dann gibt es mit unterschiedlichem Aufwand und unterschiedlicher Häufigkeit noch weitere Untersuchungsmethoden. Wir haben es ja eingangs schon gesagt, in den meisten Fällen ist gar nicht viel weitere Diagnostik notwendig, weil es so ein physiologischer Zustand ist. Aber man kann das natürlich noch weiter betreiben und weitere Diagnostik betreiben. Eine weitere Möglichkeit ist zum Beispiel eine sogenannte pH-Metrie. In der pH-Metrie messe ich den Säure-Basen-Zustand von einer Flüssigkeit. In dem Fall ist es die Flüssigkeit am unteren Ende der Speiseröhre. Dafür brauche ich aber eine Sonde, die über die Nase in die Speiseröhre eingeführt wird. Also das zeigt schon, das ist schon mal eine Belastung für das Kind, das da einzulegen. Und diese pH-Metrie heißt auch 24-Stunden-pH-Metrie, ergo dauert 24 Stunden. Das ist eine relativ aufwendige Sache, braucht einen guten, erfahrenen Untersucher, der das dann auch auswerten kann, der das in Korrelation setzen kann. Wann gibt es Symptome? Wann sehe ich einen Reflux in dieser pH-Metrie? Also das ist eine Möglichkeit, auf die wird in der Gastroenterologie zurückgegriffen, ist aber nicht die erstbeste Untersuchung, die ich jetzt, die mein Kind bekommt, wenn ich mit dem bei Verdacht auf Reflux ins Krankenhaus gehe zum Beispiel.
Ja, wird aber immer wieder auch mal angewendet, deswegen wichtig, dass man sie erwähnt. Vielleicht in dem Zuge gibt es auch noch diese 24-Stunden-pH-Impedanzmessung, so nennt sich diese Untersuchung. Prinzip ist die gleiche, dass man eben auch so eine Sonde über die Nase bis in den Magen führt. Die kann aber nicht nur einfach pH messen, sondern die hat verschiedene, mehrere Elektroden in gewissen Abständen. Und was dadurch möglich ist, dass man mehrere Elektroden hat, ist, dass man dann auch Differenzen zwischen den Elektroden messen kann. Das heißt, man kann auch erkennen, wie hoch steigt zum Beispiel der Reflux an, auch wenn der vielleicht gar nicht so sauer ist. Also bei der pH-Metrie brauchst du ja, so wie ich es verstanden habe, zumindest einen ziemlich niedrigen pH-Wert, damit es messbar ist. Und es kann ja sein, dass dann vielleicht der Reflux trotzdem störend ist oder wegen der Häufigkeit Probleme macht, aber der pH jetzt nicht 3,5 ist, sondern vielleicht 5 und deswegen vielleicht eben in der pH-Metrie gar nicht so klare Ausschläge macht. Und das kann man mit dieser Impedanzmessung sich genauer anschauen. Aber auch, wie du eben sagtest, auch das erfordert, dass jemand gute Erfahrungswerte hat, weil es gibt auch keine Normwerte. Also keiner hat eine Studie gemacht und 100 Säuglingen, die keine Beschwerden haben, so eine Sonde reingesteckt. Das würde durch keine Ethikkommission als Studiendesign durchgehen, sodass man eben auch nicht weiß, wie ist es im Standard. Aber wenn jemand viel Erfahrung hat und das vergleichen kann mit der Zeit, dann wird er sicherlich dazu trotzdem eine Aussage treffen können.
Und dann gibt es noch so radiologische Untersuchungsmethoden, also mit Bildgebungen. Das gehört zum einen der Breischluck dazu. Breischluck heißt, ich lasse das Kind ein Kontrastmittel schlucken und mache dann während des Schluckakts immer wieder Röntgenaufnahmen oder beziehungsweise eine Röntgendurchleuchtung. Und dadurch kann man dann verfolgen, ob diese Flüssigkeit, dieses Kontrastmittel sich so darunter wurstelt, wie es sein soll, der Speiseröhre entlang und in den Magen oder ob es dann eben auch nicht weitergeht oder wieder zurückkommt. Das ist natürlich eine Strahlenbelastung, die man auch nicht unnötig, wo man sein Kind auch nicht unnötig dem aussetzen will. Und eine deutlich schonendere Möglichkeit ist einfach ein Ultraschall. Ich kann mich noch an meine Ultraschallzeit erinnern als Assistent. Da hatte ich den einen oder anderen Säugling vor mir liegen und habe dann mit einem Ultraschallgerät versucht, diesen Reflux dann auch darzustellen. Das geht auch. Das Problem ist nur, man weiß nicht, wann es auftritt. Das heißt, ich habe einen Säugling, der ist pappsatt, der ist gefüttert, liegt dann vor einem mit dickem Bauch und freut sich des Lebens. Und man hält den Ultraschallkopf dann auf den Magen und versucht den Moment, wo die Flüssigkeit schwupps wieder zurückläuft in die Speiseröhre, dann auch festzuhalten. Dafür braucht man Geduld, dafür braucht man ein ruhiges Händchen. Und es ist halt wirklich auch nur eine Momentaufnahme. Wenn ich da eine Viertelstunde sitze und mir das angucke und in dem Moment gibt es keinen Reflux, heißt das nicht, dass die restlichen 23 Stunden und 45 Minuten am Tag auch kein Reflux auftritt. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, ist Reflux eigentlich auch, ist einfach auch was Physiologisches und dieser Reflux, den man da darstellen kann, ist jetzt auch nicht an sich dann unbedingt notwendigerweise das Krankhafte.
Ja, also ich glaube, alle weiteren Punkte zu ganz abgefahrenen zusätzlichen Untersuchungsmethoden, aber auch Therapiemöglichkeiten, die jetzt über die Protonenpumpeninhibitoren hinausgehen, das ist, glaube ich, alles, was sehr, sehr selten ist, was wirklich dann dem erfahrenen Gastroenterologen oder erfahrene Gastroenterologin obliegt, sich dafür zu entscheiden. Das Einzige, was man vielleicht noch nennen kann, ist, dass es mal selten operative Maßnahmen gibt. Da gibt es die sogenannte Funduplicatio, das ist so eine Operation, bei der um den unteren Teil der Speiseröhre ein Stück des oberen Magens wie so eine Manschette drumherum gelegt und festgenäht wird und damit quasi den Verschluss, diesen Schutzmechanismus dort nochmal verstärken soll. Man weiß, dass das durchaus hilfreich ist. Das würde man sicherlich nicht leichtfertig entscheiden. Da gibt es sicherlich schon Indikationen, die eindeutig erstmal zu erreichen sind. Also da müssen, denke ich, in der Magenspiegelung schon deutliche Auffälligkeiten von Beeinträchtigungen zu sehen sein. Oder wir haben Kinder, die zum Beispiel eine schwere neurologische Erkrankung haben und deswegen zum Beispiel häufig Reflux haben mit Aspirationsproblemen, dann würde man wahrscheinlich eher dazu neigen, eine Operation zu machen. Aber wie gesagt, da sind wir beim klassischen Reflux, den man gut in den Griff bekommen kann durch zum Beispiel die Maßnahmen, die wir genannt haben, ganz weit davon entfernt, dann einfach leichtfertig eine solche Operation zu machen. Da, wie gesagt, braucht es die ganz klare Indikationsstellung aus dem Munde oder aus der Feder des Gastroenterologen, der Gastroenterologin, die da nach gutem Abwägen und nach einigen dieser Untersuchungsmethoden, die wir genannt haben, sich für sowas entscheiden kann. Genau, so viel zu diesem Thema. Wir hoffen, dass alle eure Fragen zum Thema Reflux sich klären konnten. Wir hoffen, dass eure Kinder davon verschont bleiben oder da schnell wieder von wegkommen. Wie gesagt, ganz am Ende nochmal die Betonung auf die Beruhigung, dass eben das in aller Regel harmlos ist und selbstlimitierend und gerade dann, wenn Kinder auch noch gut gedeihen, erstmal wirklich zu vernachlässigen ist und da man sich auch keine Sorgen machen muss vor irgendwelchen Schäden durch irgendwelche Magensäuren, sondern dass das erstmal was ziemlich Normales ist und nur ganz selten eben auch einen Krankheitswert hat, den man aber dann erkennen kann anhand der Dinge, die wir hier besprochen haben. Wenn ihr vielleicht jemanden kennt, der auch sich mit dieser Problematik auseinandersetzt, leitet diese Episode gerne weiter. Hört auch zum Beispiel zum Thema Kuhmilchproteinallergie in die entsprechende Folge rein. Einfach in unserem Portfolio nach dieser Episode suchen, Hand, Fuß, Mund und dann das Thema eingeben, dann findet ihr das auch ziemlich leicht. Hinterlasst uns gerne auch ein paar Sterne bei Apple. Und ganz wichtig, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wenn ihr unsere Arbeit gut findet, könnt ihr unser Buch kaufen, Kompass Kindermedizin mit unseren 5 Säulen einer gesunden und glücklichen Kindheit. Im DTV Verlag seit Mitte Februar ist es im Handel für 14 Euro. Manchmal sagt man ja, das ist kein Pappenstiel, aber das ist vielleicht schon ein Pappenstiel für ein Buch mit so viel Inhalt. Also ist wirklich nicht teuer und eignet sich auch super als Geschenk. Wenn ihr vielleicht trotzdem schon viel über Kindergesundheit wisst, könnt ihr es ja auch kaufen, um uns zu supporten. Damit helft ihr uns sehr. Sonst wünschen wir euch alles Gute und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.